Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
Andi Möller kann der Größte bei dieser Europameisterschaft sein, wenn er den versenkt. Gegen Nordirland hat er verschossen. Jetzt hat er die Chance. Und Deutschland im Finale!
Alles zur deutschen Nationalmannschaft.
Deutschland im Finale. So weit ist es noch nicht. Es ist tatsächlich erst das erste Spiel dieser Europameisterschaft gespielt, zumindest für die deutsche Mannschaft. Deutschland gegen die Ukraine 2:0. Und darüber möchte ich reden in der Schlusskonferenz mit meinen Gästen. Der da wären zwei. Zum einen Stefan Üersfeld von ISBN. Servus, Stefan.
Schönen guten Abend.
Freut mich sehr, dass das geklappt hat. Und ebenso sehr freue ich mich über Marc Schwitzki, Chefredakteur von HerthaBase.de. Servus, Marc.
Hi, danke für die Einladung.
Ja, schön, dass ihr beide mal wieder hier bei mir in dieser kleinen, feinen Sendung seid. Lasst uns über ein Europameisterschaftsspiel sprechen, das sehr viel von allem hatte und damit aber auch sehr viel Nerven gekostet hat. Beginnen wir mal bei der Aufstellung. Stefan, Hector auf links, das war nicht so arg überraschend. Mustavi in der Innenverteidigung, daneben Boateng, dann Hövedes auf rechts. Und dann vorne drin Götze statt Gomez und Draxler auf links. Ich denke, das sind so die wichtigsten Koordinaten dieser Aufstellung. Hat dich die Aufstellung erstmal überrascht und findest du sie auch im Nachhinein jetzt gerechtfertigt?
Aufstellung hat mich wenig überrascht. Es war ja da abzusehen, dass er Kimmich nicht einsetzen wird in dem ersten Spiel, gleich gegen Kobeljanka auf der linken Seite. Vielleicht auch ein bisschen problematisch. Insofern hatte ich schon mit Hövedes gerechnet, der ja bei der WM dann eben auf der anderen Seite gespielt hat. Vorne drin Götze. In den Testspielen hatte er überzeugt, was man dann heute bei dem Spiel, zumindest in der ersten Halbzeit, natürlich nicht sagen konnte. Und Draxler zeigt ja das, was er auch bei Wolfsburg zeigt, dass er, wenn Kameras auf ihn gerichtet sind, durchaus auch ein gutes Spiel abliefern kann. Also er war ja vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit einer, der dann das Spiel nochmal angetrieben hat, als es so dahin plätscherte. Insofern hatte ich mitgerechnet und werden wir dann sehen, ob Götze sich beim nächsten Mal wieder in dieser Aufstellung wiederfindet.
Ja, da darf man gespannt sein. Marc, konntest du damit gut leben mit der Aufstellung, bevor es dann eigentlich losging? Jetzt im Nachhinein sind wir ja eh alle schlauer.
Genau. Nee, also gut leben auf jeden Fall. Ich hatte auch das Gefühl, Löw konnte teilweise fast nur überraschen mit der Aufstellung wegen eben dieser Ausfälle. Musste ja durchaus gucken, was er da noch im Kader zu finden ist. Ich hätte mir vorstellen können, dass Emre Can rechts hinten spielt und Hövedes dann dafür für Mustafi in der Innenverteidigung, einfach weil Can ja einfach auch schon in der Nationalmannschaft als Außenverteidiger gespielt hat, also dementsprechend schon etwas eingespielter gewesen wäre. Aber das war so quasi Plan B für mich im Kopf. Insofern war ich jetzt auch nicht völlig überrascht.
Okay, die Überraschung dürfte dann aber relativ schnell nach Anpfiff gekommen sein. Ich glaube, das hat sich tatsächlich bei allen Fans und Journalisten durchgezogen. Es ging rauf und runter in beide Richtungen. Also Draxler in der dritten Minute nach einer Götze-Einzelleistung schießt knapp vorbei. Dann in der vierten Minute Schuss von Konoplyanka nach Ballverlust von Mustavi, wo sie direkt quergelegt haben, er direkt abzieht. In der zwölften Minute Draxler auf Müller, Hector rutscht weg. Und da habe ich noch nicht mal alle Chancen aufgeschrieben. Stefan, was denkst du dann, woran das liegt, dass die Deutschen es nicht geschafft haben, ein bisschen Ruhe ins Spiel reinzubekommen? Denn sie waren ja schon die, die auch in dieser Anfangsphase vornehmlich den Ball hatten. Sie haben ihn aber immer wieder in entscheidenden Momenten verloren.
Sie haben vor allen Dingen immer wieder, wir können ja mal die vierte Minute nehmen, da verliert den Mustavi ganz so nicht unbedrängt, aber er kann sich nicht freispielen auf der linken Seite, trifft die falsche Entscheidung, verliert den Ball und dann ist er direkt mit dem Ballverlust, geht der Ball ja schon rein und auf der rechten Seite Hövedes hatte immer einen Mann mehr gegen sich, weil er sich mehr in der Mitte befunden hat. Müller kam nicht mehr zurück. Und ich glaube, das war so ein bisschen das Problem, dass hinter in den Rückräumen Deutschland ganz, ganz schlecht besetzt war. Auf den Außen. Da hätte man vielleicht eher mit fünf Mann spielen können. Ich hatte auch immer gehofft, dass sie mit einer Dreierkette ins Spiel gehen werden, um einfach so ein bisschen defensive Stabilität erstmal ins Spiel zu bringen. Khedira war vornehmlich ja auf der rechten Seite Und dann im Spielaufbau haben sie dann halt diese Dreierkette gespielt mit Kroos als ja, linker Part dieser defensiven Dreierreihe. Wenig Absicherung einfach nach hinten und dann nur vorne konnten sie die Bälle nicht festmachen. Also da war...
Ja, unheimlich viele lange Bälle auch. Also allein Boateng hat ja, glaube ich, 4, 5 Bälle gebraucht, bis er mal so sich das Visier so eingestellt hatte auf die Gegebenheiten in Lille. Also war offensichtlich einer der Pläne, schnell den Ball ins Angriffsdrittel bringen und da dann entweder direkt verarbeiten oder auf zweite Bälle hoffen.
Voll gut. Boateng hat sich ja dann hinterher doch sehr beschränkt auf die kurzen Bälle. Wenn du das meinst mit Visier einstellen, also so ab der 30. 30. Minute.
Aber es war schon auffällig, wie spielmachend Boateng reagiert hat, war oft so ein verkappter Achter, oft auf der gleichen Höhe sogar wie Kroos zu finden. Und später kamen diese langen Bälle ja auch mit wieder einer mathematischen Präzision an. Und spielerisch gesehen war Boateng auf jeden Fall wieder immens wichtig und wie wir auch gleich besprechen werden, ja auch als Feuerwehrmann immer mal wieder tätig gewesen.
Ja, definitiv. Aber davor gab es ja tatsächlich, oder es war doch, jetzt muss ich kurz gucken, ja, das Tor war ja tatsächlich vor dieser Szene noch. Wir treffen wieder nach Standards, Marc. Da kann es ja nur zum Titel reichen dann.
Ja, so ungefähr. Also man muss sagen, das haben wir jetzt durchgezogen seit 2014. Dort ja Hummels zweimal erfolgreich gewesen nach Standardsituation. Ich weiß gar nicht, ob wir noch eine Szene hatten, wo wir das gemacht haben. Auf jeden Fall Mustafi, wie sie es auch beschrieben haben, dann noch in den Öffentlich-Rechtlichen, keiner wusste bei den Ukrainern so ganz genau, wer ihn nehmen soll. Und dann hält er halt die Birne hin und der war auch unhaltbar. Man hat da auch mit Özil und Kroos auf jeden Fall zwei Stützen, die dieses Quäntchen Glück auch im Fuß haben. Und man muss sagen, daraus machen wir momentan so eine Tugend. Und das finde ich... ist auch sehr hilfreich gegen solche Mannschaften, gegen die wir oft spielen, die sich hinten reinstellen, wenn es halt dann spielerisch mal nicht funktioniert und wie ein Götze, der oftmals in der Luft hängt, halt nicht eingebunden bekommen, ist es natürlich ein probates Mittel, mit Standard zu agieren.
Ja, probat ja sowieso jederzeit, vor allem wenn es funktioniert. Jetzt frage ich mich aber trotzdem, das ist, im Prinzip stelle ich die Frage ein zweites Mal, Stefan. Deutschland führt 1-0 nach einem Standard. Wir haben sehr, sehr ballsichere Spieler mit dabei. Also Kroos geht mit 93% Passsicherheit aus dem Spiel raus, Mustafi mit 90, Boateng mit 89, Hector mit 91. Und dennoch schafft es Deutschland nicht, da mal den Dampf, der aus dem Kessel war, so ein bisschen einfach runterzukochen, den Deckel runterzunehmen und zu sagen, alles easy, wir kühlen das jetzt mal hier ein bisschen runter und wir ziehen jetzt unser Spiel auf und wir lassen uns nicht ein auf dieses Hin und Her. Liegt das vielleicht an den Anspielstationen, die diese passstarken Spieler hatten?
Du hast vorne mit Özil, mit Müller und mit Götze und auch Draxler in der ersten Halbzeit halt relativ wenig, die haben sich viel bewegt, aber dann die Bälle eben nicht festmachen können. Die konnten die Bälle dann eben, haben ja de facto waren die komplett aus dem Spiel raus, sind nicht nach hinten gelaufen. Mhm. Müller und Draxler haben Hector und Hövedes nicht unterstützt und konnten die Bälle eben nicht in diesem Angriff. Das Spiel ist eskaliert und ich glaube, das hat die Ukraine auch so ein bisschen drauf angelegt. Und es gab keine, also auch Khedira war in dieser Phase des Spiels ja nicht wirklich präsent. Also,
Ich fand, dass Khedira auch irgendwie komisch im Raum stand, ehrlich gesagt. Also er hatte zwar nach vorne dann auch eine große Chance in der 29. Minute, das war ein sehr, sehr guter langer Ball von Kroos, war Khedira alleine vor Pjatov auf einmal und kann es bloß nicht verwerten. Aber ich fand, in der Rückwärtsbewegung irgendwie hatten wir da eine komische Staffelung auf der 6. Also obwohl natürlich die Ukraine sehr, sehr flügellastig gespielt haben, wie man es auch erwarten konnte, gab es trotzdem auch immer wieder Zuspiele, die sehr, sehr einfach in unser Zentrum gespielt werden konnten. Oder
Ja, gerade über die Höhe des Seite war es ja dann diese eine Situation vor der Halbzeit, als Jarmolenko dann den Ball rüberspielt auf Kovalenko und wir dann eben bei dieser Boateng-Situation sind. Aber das, wie sich das entwickelt hat, da war ja dann auch in der Mitte niemand, der Jarmolenko attackierte. Mhm. Und Höhe wird das dann relativ allein gelassen, steht auch sehr mittig, wird hinterlaufen. weiß nicht, also Groß stand relativ defensiv, aber Groß ist halt auch nicht der Zweikampfmann eben, der jetzt mit Tacklings das Spiel mal an sich reißt. Khedira war in der Zeit nicht präsent. Mal.
Mhm. Ich muss auch, für mich so habe ich mich die Frage, mir die Frage gestellt, ob wir taktisch auch offensiv quasi das richtige Mittel hatten. Ihr habt es schon erwähnt, also Müller und Draxler oftmals etwas, ja, etwas abseits und haben oft auf die Bälle gewartet und dann war das Mittel ganz oft halt Flanken in den Strafraum zu spielen, wo ich mich halt gefragt habe, wenn du mit Mario Götze in der Spitze spielst, ist es dann so sinnvoll, mit hohen Bällen zu agieren? Klar, ein Müller hätte da auch was machen können, aber wir reden hier auch von einer ukrainischen Mannschaft, die physisch extrem gut ist und da auch richtige Kanten hinten hat. Mhm. Da weiß ich nicht, ob es wirklich sinnvoll war, dort sehr oft mit Flanken zu agieren. Also und dann ist es natürlich so, dann kommen diese Bälle von Groß, Boateng und so weiter an und sie verdienen sich dann diese Passwerte. Aber sie kommen natürlich auch postwendend zurück, wenn diese Flanken halt nicht ankommen. Oft ist es eigentlich so, wenn wir im Ballbesitz sind und mit Götze und Co. spielen und nicht sofort durchkommen, wird nochmal zurückgespielt. Und dann sind wir sehr lange im letzten Angriffsdrittel. Und das hat ja diesmal so nicht stattgefunden, weil dann Ukraine quasi diese misslungenen Flanken ausgenutzt hat, um selber in die Umschaltbewegung zu kommen.
Ich habe da auch drüber nachgedacht, warum so viele Flanken gespielt wurden, weil das konnte nicht der Matchplan gewesen sein. Dann gehst du tatsächlich nicht mit Götze ins Spiel. Und meine Erklärung, Stefan, war so ein bisschen, dass die Ukraine sehr, sehr flach stand in der Anordnung ihrer Ketten. Das heißt, die Viererkette, klar, Höhe 16er, aber schon die Viererkette davor, so leicht asymmetrisch, aber die standen wirklich nur 5 Meter vor denen und zeitweise konnte Boateng im Spielaufbau 10 Meter in die gegnerische Hälfte gehen, ohne angegangen zu werden. Das heißt, sie standen nicht nur sehr tief, sondern sie standen auch noch sehr flach. Das heißt, du hattest richtig Probleme, irgendwie in diesen Zentrumsbereich zu kommen, wo du dich durchkombinieren kannst. Und deswegen war dann das einzige Mittel, irgendwie immer mal wieder auf die Außen durch die Schnittstelle und dann eine Flanke reinzubringen.
Genau, das ist was wir bei der EM relativ häufig gesehen haben bislang, dass die Mitte dicht gemacht wird und dann eben die Angriffe umgeleitet werden über außen. Dann war es eben so, dass dann die Außen der Deutschen auch, also hat eben seine Seite nicht besetzt. Da haben wir dann immer wieder Hövedes gesehen und Hövedes Flanken hat ja dann diesen Einball auf Götze einmal gespielt, kurz vor der Halbzeit. Aber letztendlich, wie du sagst, also die kommen dann eben nicht zwischen die Linien und kommen auch nicht in diesen mittleren Raum rein. Und es gab dann aber auch keine Situation, dass Müller mal reinzieht und irgendwie einen Doppelpass versucht mit Özil zwischen dieser Abwehrreihe, weil die einfach so kompakt standen und dann ja auch immer rüber verschoben haben und immer nah am Ball waren dann auch. Mhm. Und es gab wenig schnelle Verlagerungen in der ersten Halbzeit. Und die haben ja auch kaum Zeit gehabt, dann eben den Ball zu verlagern, weil das Spiel zu verlagern, weil einfach der Ball schnell wieder weg war. Mhm. Und dann eben über die Außen der Ukrainer dann das Spiel wieder auf die andere Seite kam, wie Mustavi das dann später genannt hat, ein sehr englisches Spiel in der ersten Halbzeit.
Ja, lag es vielleicht auch daran, dass Deutschland jetzt gar nicht nur schlecht war, sage ich jetzt in Anführungszeichen, sondern die Ukraine auch wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel hingelegt hat, zumindest in der ersten Halbzeit, wo sie noch richtig Luft hatten. Also ich muss sagen, allein Stepanenko und Sidorchuk auf der Doppelsechs hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht, dass die so gut mit unserem spielstarken Mittelfeld klarkommen. Und Özil zum Beispiel hat in der ersten Halbzeit nicht so allzu viel vom Spiel gesehen. Von Götze will ich jetzt gar nicht anfangen zu sprechen. Also auch richtig gute Leistung der Ukraine.
Ich muss auch sagen, sie haben oft von den Standards gelebt und ich war sichtlich beeindruckt von Konoplyanka, also was der für Pfeile da in den deutschen Strafraum geschossen hat. Das war wirklich beeindruckend. Da musstest du bei jedem wirklich hoffen, dass der nicht den Kopf findet, weil eigentlich musste man als Ukrainer nur den Kopf hinhalten bei solchen Bällen und da war oft da, also unser Strafraum hat so zwischen, ich würde sagen, zwischen Minute 25 und 35 ordentlich gebrannt und dann kam es zum Beispiel zu Boatengs spektakulärer Rettungsaktion und all solchen Dingen. Also muss man sagen, wir haben das 1:0 wirklich mit Glück in die Pause gerettet. Mhm.
Erst mit der Fußspitze das Eigentor verhindert und er musste mit der Spitze ran. Das war wirklich knapp und dann 2 Minuten später direkt ein Abseitstor. was auch zu Recht aberkannt wurde, aber das zeigt schon, wie man da unter Druck stand und wie die deutsche Mannschaft es nicht geschafft hat, irgendwie den Ukrainern ein bisschen auch den Stecker zu ziehen. Also die sind auch so in so einem Zeitraum so ab der 15. Minute an oder und sogar nach dem Gegentreffer sind die immer stärker geworden. Die haben immer mehr gesehen, oh, hier geht ja was.
Es war aber dann auch eine Phase kurz vor der Pause, in der dann Kroos hat dann zweimal in der eigenen Hälfte extrem riskante Pässe gespielt. Einmal dann auf Khedira, nur so vorm Strafraum entlang gepasst. Und der Ball konnte dann nur ins Aus gerettet werden. Und kurz danach hat er dann nochmal einen ähnlichen Ball gespielt. Also dann auch eine Unsicherheit eben in dem, was ich, 93% hast du gesagt. Mhm. Da wahrscheinlich dann 7% in den 10 Minuten vor der Halbzeit. Wo dann auch bei Kroos sehr dann das Spiel gemacht hat. Auch nicht viel lief. Insofern aber haben sie sich schon ganz schön unter Druck setzen lassen. Mhm. Eben von einer sehr selbstbewussten Mannschaft. Da hatte ich nicht mit gerechnet, dass sie so selbstbewusst sind, wie du sagst, Sidorczuk und Stepanenko waren schon ganz schön stark.
Mhm. Ja, meiner Meinung nach Riesenglück, dass die Ukraine keinen richtig guten Neuner hat. Weil dann wäre, glaube ich, noch mehr möglich gewesen. Das ist schon auffällig gewesen. Über die Flügelstimme wurde wirklich genug geredet und das hat sich jetzt auch bestätigt. Das war alles gerechtfertigt. Die spielen viel über den Flügel und die sind super stark, Konoplyanka und Jarmolenko. Aber wenn die noch einen Zielspieler haben, der richtig was kann, also allein mit einem, keine Ahnung, Mario Mandzukic da vorne drin, wäre das nochmal eine ganze Nummer riskanter geworden. Und so kann man sich... Jarmolenko
hat sich auch fast vor Wut da fast selbst eingewechselt. Also... Da muss man sagen, das hat ihn, glaube ich, auch sichtlich geärgert, was da an Chancen vielleicht liegen gelassen wurde oder der Zielspieler halt nicht gefunden wurde.
Ja, genau. Oder halt einfach die entscheidenden Räume im 16er dann irgendwie nicht besetzt waren. Bisschen merkwürdig. Und dann muss man sagen, aus deutscher Sicht so ein bisschen Spieler der ersten Halbzeit, Boateng und Manuel Neuer.
Ja. Definitiv. Neuer rettet ja schon vor der großen Drangphase zweimal, also direkt in der 4. Minute und dann den Kopfball nach der Ecke, dann zur 27., 28. Minute.
Ja.
Aber wo man doch auch sagen muss, dass er sich da vielleicht selber auch verschätzt hat bei der Ecke. Klar, er hält ihn danach Weltklasse, aber diesen Schritt nach draußen, muss man sagen, da war eine kurze Unsicherheit zu spüren.
Ja, aber wir haben es ja gestern bei den Albanern gesehen,
ja,
da
gut,
kann man dann auch einen größeren Fehler machen, wenn man sich verschätzt.
Das stimmt.
Ja, das ist ja generell so, dass man so das Gefühl hat, also die Torhüter haben sich bisher bei diesem Turnier nicht so wahnsinnig mit Ruhm bekleckert, bis auf Jan Sommer, den kann man davon ausnehmen. Der gehört noch so zu den Torhütern, die auch ein Spiel für ihre Mannschaft letztlich gewonnen haben. Da ist es ein gutes Gefühl, wenn man weiß, man hat Manuel Neuer und wenn der geschlagen ist, dann fliegt da schon noch so ein Boateng quer durch den Strafraum und holt das Ding irgendwie raus.
Naja, und wenn Neuer dann sonst geschlagen ist, dann rennt er hinterher und schubst seinen Gegenspieler weg. Und,
schöne reicht. Brücke in die zweite Halbzeit.
Naja, es war ja ein ganz, ganz toller Heber von Mustavi da über Neuer. Klasse.
Ja, der Mustavi, der weiß halt noch nicht, dass der Neue halt immer so weit draußen steht. Der Boateng hätte so einen Ball nie gespielt. Der hätte sich weggeduckt und hätte gewusst, ja, den pflückt er ja runter. Mustavi war das offensichtlich noch nicht gewohnt. Gott sei Dank hat er absichtlich oder unabsichtlich neben das Tor gezielt. In der 88. Aber damit haben wir ja jetzt einen großen Teil des Spiels übersprungen. Also ich glaube, die erste Halbzeit, da ist auch recht klar, was sich verändern muss und wer so... Wer seine Hochzeit hatte und wer noch nicht so ganz zu seiner Form gefunden hat und die Ukraine auch sehr, sehr stark. Zweite Halbzeit schon ein anderes Spiel. Deutschland viel, viel dominanter, Deutschland mit viel mehr Ballbesitz. Man hatte auch irgendwann den Eindruck, die Ukraine tatsächlich dann auch mit Konditionsproblemen. Stefan, was sind für dich so die Gründe, dass es in der zweiten Halbzeit gelungen ist, das Spiel ein bisschen mehr in ruhigere Bahnen zu lenken und trotzdem noch Gefahr nach vorne zu erzeugen?
Ja, also sie haben es eben geschafft, in der zweiten Halbzeit den Ball vorne, dadurch, dass Özil halt viel, viel präsenter war. Mhm. Draxler in der zweiten Halbzeit, gerade so ab der 55. Minute, 15, 20 richtig gute Minuten hatte. Das ist ja gerade über die linke Seite immer wieder nicht unbedingt gefährlich geworden, aber die haben den Ball so Richtung Eckfahne getragen und dann war er da und daraus entstand dann mal eine Chance, mal nicht. Dann gab es einen Fernschuss von Draxler oder Kroos hat dann mal von außerhalb des Strafraums geschossen. Aber sie haben halt längere Ballbesitzphasen einfach haben können, dadurch, dass Özil, Draxler und Kroos spielte dann auch ein bisschen offensiver. Mhm. Und Hector kam auch mal mit nach vorne, hat sich in der zweiten Halbzeit ein bisschen mehr getraut, habe ich das Gefühl. Eben wahrscheinlich auch, weil Jarmolenko ein bisschen müder wurde. Mhm. Also insgesamt waren sie einfach viel, viel dominanter, was mit Sicherheit damit zu tun hat, dass konditionell da auch ein gewisser Vorsprung herrscht, weil die haben natürlich viel reingesteckt in den letzten 20 Minuten der ersten Halbzeit, die Ukraine.
Mhm. Muss man aber auch sagen, dass ich finde, das kann man auch so ein bisschen an der Personalie Özil auch festmachen. Ich fand, in der zweiten Halbzeit hat er sich viel mehr bewegt, viel mehr zwischen den Ketten gespielt und diese kleinen Özil-Pässe gespielt, wie man es kennt, also kurz mal prallen lassen oder ähnliches. Das ist in der zweiten Halbzeit viel öfter passiert und hat dadurch natürlich auch mal Dreiecksbildungen kreieren können oder ähnliches. Und das hat der Mannschaft extrem geholfen, weil sie eigentlich immer, sie hatten dann den etwas defensiveren Zielspieler Kroos und sie hatten den offensiveren mit Özil. Und so konnte man weitaus sicherer das Spiel aufbauen oder im Angriffsdrittel halten. Und wie du schon sagst, Draxler, muss ich sagen, wurde aktiver, aber ich fand ihn so ein bisschen glücklos. Also seine Aktionen sind jetzt nicht oft in wirklich ertragsamen Dingen geendet, aber muss man sagen, ich fand ihn zum Beispiel deutlich aktiver als einen Thomas Müller, der für mich teilweise so ein bisschen verschwunden ist, hatte dann einen guten Schuss in der zweiten Halbzeit, glaube ich. Sami Khedira hatte ja auch noch den Distanzschuss. Mhm. Und insgesamt muss ich sagen, Özil mit einer deutlichen Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit, genauso wie Khedira auch weitaus aktiver.
Ja, sogar Götze war ja dann da. Ich meine, der hat immer noch die falschen Entscheidungen getroffen.
Sogar
hat Götze. Dann, naja, in der ersten Halbzeit 8 Ballkontakte waren es.
Ja, 8, genau. Uiuiui.
So. Und in der zweiten Halbzeit hat er ja ganz früh, glaube ich, in der 47. Minute dann auch mal eine Grätsche sich geholt in der gegnerischen Hälfte. Und das hat ihm so ein bisschen Selbstvertrauen gegeben. Letztendlich natürlich hat er dann komische Pässe gespielt, hat sich auch meist dann in seinem linken Raum bewegt und wirkte sehr, sehr glücklos einfach. Aber er war da und das ist ein Unterschied eben, wenn du dann mit Özil und Götze zwei Spieler vorne hast, die in der ersten Halbzeit gar nicht da waren, hast du natürlich mehr Möglichkeiten, mehr Anspielstationen und es hat sicher dem Spiel geholfen.
Ja, irgendwie, also man kann schon Kritik, finde ich, üben an den Offensiven, gerade in der ersten Halbzeit, aber irgendwie ist es auch so ein bisschen undankbar für die. Die stehen da in so einem Wald aus ukrainischen Verteidigern und die haben auch wirklich keine guten, flach gespielten Pässe in den Fuß bekommen. Also es ist jetzt nicht so, dass man Götze, Özil und Müller vorwerfen würde, sie haben ständig den Ball verloren, sondern man wirft ihn eher vor, ja, wart ihr eigentlich auf dem Platz, weil man hat euch nicht gesehen. Das liegt halt daran, dass ihr halt in so einem gelben Wald standen. Ja. Und auch kaum Ballkontakte hatten. Also mir fällt es irgendwie schwer, so richtig festzumachen, woran es jetzt konkret eigentlich lag. Also ich finde, man kommt viel auf so weiche Faktoren, Nervosität und es hat auch so ein bisschen, finde ich, die Schäffigkeit im Auftreten gefehlt. Also spätestens nach dem 1-0 hättest du schon sagen können, jetzt halt mal den Ball mal ein bisschen in den eigenen Reihen und dann sollen die doch mal kommen. Du musst ja nicht immer gleich vertikal nach vorne spielen. Das ist zwar schön, wenn das immer gleich klappt, aber es ist eine EM. Es kommt aufs Ergebnis drauf an. Also auf solche Faktoren kann man es reduzieren, aber ich würde jetzt auch nicht sagen wollen, dass zum Beispiel Götze, der hat kein überragendes Spiel gemacht, das auf jeden Fall, aber er war jetzt auch kein Totalausfall. Das war, ich kann den Plan nachvollziehen, den Löw mutmaßlich mit Götze hatte und der Plan hat nicht so wirklich funktioniert, aber das liegt nicht nur an Götze. Also nicht nur an den falschen Entscheidungen, die er dann in der zweiten Halbzeit getroffen hat, sondern auch so ein bisschen an dem Drumherum. Also wann sind die mal ins Kombinieren da vorne drin gekommen?
Aber ich muss auch sagen, also da hast du absolut recht, aber wie ich schon gesagt habe, ich finde, in der zweiten Halbzeit haben sich unsere Offensivspieler weitaus mehr bewegt, weitaus variabler gestanden, auch Müller mal in die Mitte gezogen oder ähnliches. Das hast du in der ersten Halbzeit nicht gehabt, das war mehr, also übertrieben gesagt, mehr Standfußball. als sich wirklich zwischen den Ketten bewegen. Und das haben sie in der zweiten Halbzeit weitaus besser gemacht. Da kann man auch vielleicht Löw loben. Das viel zitierte In-Game-Coaching trifft da vielleicht auch zu. Also vielleicht hat man auch schnell analysieren können, was man besser machen muss. Und so ist man auch wirklich besser aufgetreten. Auch die Einwechslung von Schürrle hat nochmal Schwung gebracht, der dann auch sehr aktiv wirkte. Hat ja, glaube ich, einen Schuss dann noch gehabt, einen recht gefährlichen, wo er sich selbst anschießt, aber der trotzdem gefährlich aufs Tor kommt. Und so, muss man sagen, war es in der zweiten Halbzeit ein beherzterer Auftritt.
Ja. Hat sich gewundert, Stefan, dass Joachim Löw erst so spät gewechselt hat, in der 78.
Ich habe gedacht, er will die jetzt einfach durchspielen lassen, das war ja auch nicht mehr wirklich gefährlich. Also das, was von der Ukraine kam, klar, und Russland hat gestern auch in der 93. das 1-1 erzielt. Aber es wirkte nicht so, als wenn man jetzt das Spiel noch außer Hand geben würde. Und dann hat er eben, was die Schweinsteiger, hat er wahrscheinlich nicht viel mehr zugetraut. Defensiv, was willst du da wechseln in dem Moment? Mhm. Du kannst nicht den Kimmich reinschmeißen.
Ja, aber du hättest schon zum Beispiel mal Gomez bringen können für Götze. Ich habe zwar jetzt die ganzen letzten Tage immer gesagt, Gomez ist kein guter Einwechselspieler, allerdings hat Götze jetzt auch nicht so groß aufgespielt, dass man sagen kann, okay, also es wird jetzt...
Genau, aber ich glaube, er ist schon davon ausgegangen, dass es dann eher so ein Konterspiel wird, auch in den letzten Minuten, wie es dann ja auch dann eben das 2-0 entstanden ist. Es gab ja eine andere Situation auch, die dann abgebrochen wurde, weil Götze dann eben wieder in 5 Mann reingelaufen ist, als Özil ihn freispielt. Und ich denke mal, das war eben der Ansatz, dass es nicht unbedingt mit langen, hohen Bällen operiert wird, sondern eben über Götzes Schnelligkeit und seine Passfertigkeit vielleicht doch ein bisschen gefährlicher agiert werden kann. Dass dann Schürrle natürlich den Angriff einleitet und Özil über links kommt, passt dann zu Götzes Spiel.
Also wir sind jetzt schon in der 92. Minute. Aber genau. Bevor wir über das Tor von Schweinsteiger reden, würde ich ja gerne drüber reden, Marc. Ich fand, dass die Deutschen da in der Verteidigung ein sauriskantes Spiel gespielt haben. Es ist ja letztlich entstanden aus einem Eckball für die Ukraine, der nach draußen geklärt wurde. Dann hätte ein langer Ball auf den rechten Flügel kommen sollen. Und da gab es eine 2-gegen-2-Situation, wo jeweils die Ukrainer näher zum Tor standen, aber nicht im Abseits. Und ich weiß jetzt gerade nicht, wer den Fuß reingehalten hat auf Kopfhöhe, aber es war relativ, also den Ball, dem musste erwischt werden, sonst hätte es eine ganz schön große Chance für die Ukraine gegeben. Also da muss ich sagen, habe ich mir auch gedacht, dafür, dass es in den letzten Sekunden des Spiels nur noch darum geht, jetzt keinen Gegentreffer mehr zu bekommen und zur Not langer Hafer und 80 Meter in Richtung gegnerischen Strafraum kloppen. Irgendwie, mir fällt kein besseres Adjektiv ein als unklug, hat sich Deutschland da verhalten.
Nee, kann ich dir absolut recht geben. Und diese leichte Fahrlässigkeit, finde ich, hat sich dann auch manchmal in Boatengs nahezu perfektem Spiel auch niedergeschlagen, wenn er zum Beispiel das Spiel eröffnen kann und den sehr riskanten Pass spielt und der Ukrainer nur mit einer Zehlänge am Ball noch vorbeigrätscht und den nicht bekommt. Und das hat sich in manchen Defensivaktionen und manchmal auch im Aufbauspiel gezeigt, dass wir so ein bisschen laissez-faire waren. Und da kann ich absolut recht geben.
Und jetzt das Witzige, Zweikampfquote aber 58% für Deutschland. Wann kommt endlich eine Metrik, an der man wirklich das Spiel ablesen kann? Könnte da nicht Stefan Reinhardt mal was entwickeln, zusammen mit Jens Hegeler? Das wäre cool.
Ich frage mal den Jens.
Und dann ist geregelt. Und dann machen wir ein YouTube-Video, Unpacking Packing.
Jens, we can.
Ja. So, abseits von diesem Werbeblock, für den ich leider nichts bekomme, habt ihr jetzt die Möglichkeit, Stefan, unbegrenzt Bastian Schweinsteiger zu huldigen?
Traumhaft, oder? Kommt rein in der 90. Minute, das Stadion dreht durch. 2 Ballkontakte und der zweite ist dann nach diesem langen Sprint. Er schaut nochmal nach rechts, weiß gar nicht, was er da gesucht hat. Schaut ja, glaube ich, 2-mal nach rechts. Das kann ja wahrscheinlich. Ja, aber es kann ja nicht sein. Ich glaube, er hat geschaut, ob abseits war, aber dann schaut er nochmal und rennt und.
Vielleicht hat er sich am Linienrichter orientiert, ob er auf Höhe des letzten Verteidigers steht.
Oder die sind wahrscheinlich inzwischen Poldi so gut. Zur Motivation mitgerannt.
Ja. Er stürmt dann erst später ins Interview rein.
Ja. Ja,
Aber für 3 Minuten reicht das. Also der 3-Minuten-Kapitän ist er auf jeden Fall schon mal.
Oh Gott, das darf nicht zum geflügelten Begriff werden.
Nee.
Nach Emotional Leader der 3-Minuten-Kapitän, das sieht nicht gut aus. Aber nein, ich habe über... Weil der Konter ging los und man sah ja, dass Schweinsteiger mitgerannt ist. Und ich sag so, komm, erzähl mir jetzt nicht, dass der Schweinsteiger das Ding macht. Und dann kommt auch, da muss man Özil loben, ein sensationeller Ball.
Ja.
Und Schweinsteiger muss nur den Fuß reinhalten. Und ich strahle eigentlich seitdem über beide Backen. Mir ging da völlig das Herz auf. Und ich finde, selten hat man einem Fußballer solch ein Erfolgserlebnis gegönnt. Ich meine, alleine als er eingewechselt wurde, du merkst einfach, was für eine Strahlkraft dieser Mensch hat. Und er wird auch für dieses Turnier, da habe ich mich auch schon vorher festgelegt, er wird für dieses Turnier mal wieder maßgeblich entscheidend sein. Und das hat in diesem Moment eine Weise bewiesen, wo man nur Respekt zollen kann, dass er diesen Sprint nochmal angeht. Löw hat nachher die Route rausgeholt und hat gesagt, ja, so weit vorne wollen wir den eigentlich nicht antreffen, aber da war es ja zielführend und ganz, ganz große Geschichte für mich und ich schlafe wahrscheinlich mit einem Grinsen ein, wenn ich an Schweinsteiger denke, das gönne ich dem so vom Herzen und ich denke mal, für ihn jetzt im weiteren Verlauf wird es ähnlich wie in Brasilien sein, dass man jetzt in jedem Gruppenspiel ihm nochmal ein paar Minuten mehr gibt und er so Richtung Achtelfinale dann auch wirklich zum Stammspieler werden kann und wird zum Leidtragen von Khedira.
Ja, aber ist das nicht, also stimme ich dir zu und ist natürlich auch eine schöne Zukunftsperspektive, aber mich hat es ehrlich gesagt schon ein bisschen gewundert, dass ein Spieler, der 3 Minuten spielt und einen Sprint hinlegt, noch 8 Minuten nach Spielende im Field-Interview am Keuchen ist. Also.
Na gut, er ist auch schlagartig ergraut, fiel mir irgendwie auf. Der Mann wird halt nicht jünger, ne? Und der ist ja dann noch, aber man muss auch ihm zugutehalten, nach diesem Sprint ist der ja noch, glaube ich, einmal bis nach München gelaufen, hat sich gefreut und ist zurückgelaufen. Also der hat ja gar nicht mehr aufgehört zu sprinten. Ja, würde ich nicht zu viel hineininterpretieren.
Okay. Stefan, ich habe das Spiel zusammen mit einem Besucher geguckt. Wir beide waren uns einig, Özil hat ja in der 88. Minute nach einem Steilpass die Chance gehabt, im 1-gegen-1 gegen den Torhüter den Ball zu machen, hat ihn aber auf dem Rechten und hat es dann irgendwie nicht so ganz gebacken bekommen. Und in dem Moment, in dem Schürrle Özil geschickt hat, in der 92. Minute, hat mein Besuch so leicht gemurrt und ich habe zu ihm gesagt, nee, der hat ihn auf dem Starken, der wird ihn jetzt ganz genau servieren. Hat man wieder gesehen, Özil eher der Vorlagengeber als der abschließende Torschütze.
Definitiv, das war doch auch so schön damals gegen Brasilien.
Ja.
Stand es ja 7-0 und hätte er dann wirklich das 8-0 machen können, im Gegenzug fällt dann 7-1 und da ist er ja auch frei vorm Tor. Es ist nicht unbedingt seine Stärke und deswegen wird er dann auch nie in die oberste Liga aufsteigen, von der er ja auch immer wieder träumt, wenn er Interviews gibt und vom Ballon d'Or redet. Dafür reicht das natürlich nicht, wenn man nur Vorarbeiten gibt, aber wenn die so präzise sind, ist das auch perfekt. Man muss ja nicht den Ballon d'Or gewinnen.
Aber wir haben mal einen anderen Özil erlebt. Ich erinnere mich an, ich weiß es nicht genau, aber an eine gewisse Qualifikation, wo er, glaube ich, unser Top-Torschütze war. Und da hat er wirklich viel getroffen. Und in den letzten Jahren war es so, dass er stetig die falschen Entscheidungen trifft. Also ich hatte eher das Gefühl jetzt bei seiner Chance jetzt in dem Spiel, dass er halt mit links vorbeischlänzen muss. Und er drückt ihm ja quasi dem schon fallenden Keeper den Ball ja nur mit dem rechten Fuß entgegen. Also er hätte durchaus auch die Technik dazu, aber er trifft einfach konstant vor dem Tor die falschen Entscheidungen.
Ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich so verallgemeinern würde. Dafür habe ich ehrlich gesagt zu wenig Arsenal-Spiele gesehen dieses Jahr. Und die Länderspiele sind irgendwie immer nur so begrenzt von Wert, finde ich.
Wie Mehmet Scholl bist du.
Du guckst keinen englischen Fußball mehr.
Ach so. Liga ist nichts.
Also, nee, ich habe halt da noch diesen Podcast an der Backe, da muss ich halt immer recht viel Bundesliga gucken, daran liegt das ehrlich gesagt vor allem. Ja, mal gucken. Also wir halten fest, Neuer stark, Boateng ist Chuck Norris, er kann seine eigenen Eigentore verhindern. Groß ist der Verbindungsspieler zwischen ja, oder quasi, das ist quasi unser Aufbauspieler. Und im besten Falle wird aber halt noch ergänzt von Leuten, die vorne den Ball dann auch weiterverarbeiten können. Da hatten wir in dem Spiel so ein bisschen Mangel. Schweinsteiger ist der 3-Minuten-Chef. Wobei, ehrlich gesagt, nur bei Nahrungsmitteln, die in der Mikrowelle zubereitet werden, 3 Minuten ein Qualitätsmerkmal ist. was kann man sonst noch festhalten, jetzt auch mit Blick dann aufs Spiel gegen Polen, was ja das nächste Spiel ist, Stefan?
Ich bin gespannt, was festzuhalten bleibt, ist, glaube ich, schon, dass Hummels zurückkehren wird, obwohl Mustavi das Tor erzielt hat. Dafür wirkte Mustavi in der Defensive zu unausgeglichen. Er war ja nicht schlecht, aber du hattest vorhin gefragt, wer den Ball geholt hat. Ich glaube, es war Mustavi, der da reingesprungen ist und hatte dann auch vorher nochmal gegen Jarmolenko eine tolle Aktion, weil den Ball an der Seitenlinie wegholt. Jarmolenko sonst frei reingeht in den Strafraum. Hummels auch mal ganz klasse. Das wird mit Sicherheit dem Spiel ganz gut tun. Und ansonsten große Veränderungen sehen wir vielleicht wirklich nur dann auf der Position falsche 9, 19, 23.
Und da ist halt auch die Frage, was stellt das mit der Psyche eines Götzes an jetzt? Also wir reden ja immer wieder davon, dass er jemand ist, der Streichelinhalten braucht und ähnliches. Wenn du ihn jetzt fürs nächste Spiel sofort wieder rausnimmst, was ich für vollkommen legitim halten würde, einfach um auch Gomez die Chance zu geben nach der starken Vorbereitung und Saison, hast du dann gleich wieder einen Götze, der sich in die Ecke verkriecht und vielleicht 10% weniger gibt? Also musst du ein Team halt auch irgendwie managen und ich wäre aber rein sportlich gesehen auch eindeutig dafür, dass wir mit Gomez dann ins Polenspiel gehen, einfach weil ich mich auch als Gomez-Fan durchaus erkläre und wir diese beiden Varianten haben und die beide gleichwertig auch einsetzen sollten.
Ich weiß es nicht. Also ich will da zumindest in die Psyche von Götze jetzt nicht zu viel reininterpretieren. Ich meine, eigentlich ist es ja schön, dass man diese 2 Varianten hat. Also frag mich mal nach den 2 Varianten, die England hat, oder frag mich mal nach den 2 Varianten, die Frankreich hat in der Sturmmitte. Oder Spanien, noch witziger.
Bei England saßen Vardy und Sturridge auf der Bank, denen geht's ganz gut.
Ja, aber das sind ja nicht verschiedene Typen von Spielern.
Okay, das stimmt.
Ne? Wir können quasi eine Stilentscheidung können wir treffen. Wollen wir den 2-Meter-Brecher jetzt mal Schubladendenken gesprochen, oder wollen wir den kleinen, quirligen Dribbler? Und das ist schon natürlich auch ein Luxusproblem. Und vielleicht muss man es auch eher unter diesem Aspekt her sehen, dass man einfach sagt, Löw macht die Schublade auf, wo er denkt, die Zutat ist drin, die er fürs jeweilige Spiel braucht. Und ehrlich gesagt würde ich dann jetzt auch nicht davon ausgehen, dass Götze jetzt dann, wenn er einmal nicht spielt, komplett am Boden liegt. Er ist es jetzt ja auch nicht so ganz ungewohnt, draußen zu sitzen.
Nee. So. Nee, und sonst kann er ja auch immer noch die Escher-Kette spielen und dann mit Müller, Özil, Götze, die eben ständig wechseln.
Die Escher-Kette, sehr schön, das gefällt mir.
Ja, also generell gibt es ja noch ein paar Fragezeichen. Also Mustafi, ob beim nächsten Spiel spielt, hängt natürlich auch von der Physis oder den physischen Werten von Hummels ab. Ob er bereit ist, nächstes Spiel schon zu spielen. Zumindest hätte man mit Hummels und Boateng 2 Spieler, die Lewandowski in- und auswendig kennen. Das wäre ja auch nicht ganz von Nachteil. Dann ist Draxler ein Fragezeichen, ob er wieder den Startelf-Einsatz bekommt oder ob wir da auch wieder eine andere Variante sehen, wie du gerade gesagt hast, Götze nach hinten ziehen und Özil auf links oder ähnliches. Oder man sieht plötzlich einen Sané vorne rumtouren. Da gibt es ja einige Varianten. Dementsprechend, ich glaube, ich gehe davon aus, dass wir nicht dieselbe Startelf gegen Polen sehen wie jetzt gegen die Ukraine.
Ich würde gerne noch über eine Personalie reden. Wie habt ihr denn, Stefan, fang du mal an, Sami Khedira gesehen in dem Spiel?
Ich bin nicht der größte Khedira-Fan und auch in diesem Spiel war ich nicht. Ich mag seine Art nicht, das Spiel, den Ball weiterzutragen, zwischen den Linien zu agieren, also zwischen den Box to Box, zwischen den Strafräumen zu agieren. Du willst darauf hinaus, dass du Özil zurückschiebst oder Schweinsteiger bringst für ihn.
Nein, nein, tatsächlich habe ich Khedira nämlich auch nicht so stark gesehen. Er hatte zwar nach vorne 2-3 Aktionen und ich fand, was mir gefallen hat, war, dass man an dem einen Schuss gemerkt hat, dass ihm das tierisch auf den Zeiger gegangen ist, dieses ganze Klein-Klein, und dass da keine Chancen mehr bei rumgekommen sind. Da hat er einfach mal in der 58. oder sowas einfach mal wieder abgezogen. Das hat mir gut gefallen, weil sowas mag ich, wenn ich bei Spielern merke, die nehmen das jetzt nicht so hin, wie das Spiel ist, sondern die wollen das in die Richtung drängen, in die sie das gerne hätten. Ich finde, das unterscheidet so einen gewissen Spielertypus Schweinsteiger, Khedira von anderen Spielern. Aber nach hinten fand ich, habe ich ja vorhin, glaube ich, auch schon mal angesprochen, irgendwie hat es da in der Abstimmung nicht gepasst und Khedira stand mir manchmal ein bisschen komisch im Raum. Und jetzt wollte ich das mal abgleichen mit eurer Meinung. Marc, du bist jetzt das Zünglein an der Waage. Wie gut ja, war Khedira?
Tatsächlich kann ich doch den Gegenpart spielen mit voller Überzeugung. Nein, ich glaube, Khedira gibt dieser Mannschaft durchaus etwas, was ihr sonst fehlen würde. Ich finde, er findet eine gute Balance zwischen spielerischen Elementen und auch mal einfach seinen massiven Körper irgendwo reinhalten. Und ich könnte zum Beispiel nicht damit leben, würden wir mit 2 klaren Spielmachern auf der 6 spielen. Also als Beispiel könnte man jetzt Weigel nehmen, auch wenn da die Wahrscheinlichkeit eher klein ist, dass er auch Spielminuten bekommen wird. Ich finde schon, dass er der Mannschaft so eine gewisse Balance geben kann. Sicherlich keine sehr starke erste Hälfte, aber eine umso stärkere zweite. Ich finde, da hat er mit Özil zusammen die größte Leistungssteigerung. Und ich kann mich auch nicht frei von Sympathie machen. Ich fand Khedira schon immer ziemlich stark. Kann aber auch nicht leugnen, dass die erste Halbzeit nicht gut war. Aber insgesamt glaube ich schon, dass er der Mannschaft gewisse Attribute gibt, die ihr sonst wirklich fehlen würden. Also ich sehe Khedira nicht so kritisch wie ihr, kann eure Meinung aber durchaus verstehen.
Das war jetzt sehr diplomatisch. Du sollst dich auch nicht von Sympathien freimachen. Das wäre ja schlimm. Das ist kein Hater-Podcast. Gut, fehlt euch noch irgendein Aspekt des Spiels? Wir werden nicht über das reden, was Jogi Löw an der Seitenlinie gemacht hat.
Hat er schon wieder irgendwas Besonderes gemacht?
Seid froh, dass ihr es nicht gesehen habt. Okay. Auf jeden Fall wichtig, wichtig für ein Meet and Greet, Joachim Löw, bitte nie die Hand geben.
Alles klar, ich weiß, worauf es hinausläuft. Wieder mal wahrscheinlich.
Naja. Nee, auf was anderes.
Er hat sein Zentrum geordnet.
Ach du Scheiße.
Okay. Wir werden es jetzt noch oft genug sehen. Wahrscheinlich ist das seine Art, irgendwie mit Stress umzugehen. Jetzt habe ich doch drüber geredet. Egal, jetzt gibt es keinen Aspekt mehr. Lass mir den Rest weg, oder?
Nee, ich wollte nur sagen, also ich kleine Lobeshymne, auch wenn er sie wahrscheinlich oft erfährt, wir sehen momentan den besten Innenverteidiger der Welt. Mhm. Und Boateng war auch ganz gut. Nee, aber Boateng ist in jeglicher Weise einmalig. Also allein diese Wucht, die er in seinem Spiel hat, aber gleichzeitig Eleganz, wie er seine 90 Kilo durch den Strafraum werfen kann, das sucht seinesgleichen. Und der hat uns heute mal wieder ganz viel gerettet. Und ich bin einfach beeindruckt, was aus diesem schlaksigen Berliner Jung geworden ist, der heute die großen Weltmannschaften davon abhält, Tore zu machen. Okay, in dem Fall Ukraine ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, ich bin einfach extrem beeindruckt von Boateng, habe ihn sehr lange sehr kritisch gesehen, aber besonders die Entwicklung, die er unter Pep Guardiola gemacht hat, ist exorbitant und bin sehr glücklich, dass wir den haben, weil sonst, glaube ich, hätten wir noch viel größere Probleme in der Verteidigung oder generell der Defensive, die ja oft bei Deutschland nicht allzu gut wegkommt. Mhm.
Sehr, sehr schöner Tweet dazu. Nach dem 1-0 von Mostavi und dann der Rettungsaktion von Boateng hat jemand geschrieben, doppelt bitter für Gauland, für ihn steht jetzt 0-1.
Ja.
Fand ich sehr gut.
Gauland, ein sehr guter Rechtsaußen.
Ja, naja, sehr gut, weiß ich nicht. Stefan, möchtest du da jetzt noch drunter gehen?
Nee,
mit beim Pointenlimbo nicht, ja. Oder?
Gauland ist mir kein Begriff.
Sehr gut. Geben wir ihm keine Aufmerksamkeit. Möchtest du noch was ergänzen, Stefan?
Ich bin gespannt auf Milik im nächsten Spiel. Milik, oh, Lewandowski. Ja. Das wird ganz spannend. Und dann werden wir nochmal sehen, was Boateng und dann vielleicht mit Hummels dagegen anstellen werden. Weil das ist schon ein ganz interessantes Konzept. Taktische Formation, die da vorne haben. Mhm. Polen.
Definitiv.
Auch wenn es heute vielleicht nicht so aufgefallen ist gegen Nordirland, die ja mit 10 Mann im Strafraum standen.
Ja, Lewandowski aber das, ohne Torschuss tatsächlich.
Ja.
Aber das bestreiche ich an anderer Stelle noch. Und wisst ihr wo? Im Rasenfunk Kurzpass. Liebe Hörer. Stark. Ja, ja, ich finde es auch saustark. Ich hoffe, die Hörer auch. Ihr müsst den bitte abonnieren. Den Rasenfunk Kurzpass, da gibt es mehr oder weniger täglich Sendungen, die auch etwas kürzer sind als das, was ihr von der Schlusskonferenz erkennt. Stefan, Marc, ich danke euch sehr, dass ihr euch mit mir hier zusammengefunden habt und noch zu später Stunde dieses Spiel nachbesprochen habt. Zum einen Stefan Uersfeld von ESPN @Uersfeld auf Twitter. Vielen Dank, Stefan.
Es war mir eine Freude.
Und Marc Schwitzki von HerthaBase.de bei Twitter @JungeH1892. Ihr dürft alle raten, für was das 1892 steht, nicht für dein Geburtsdatum. Vielen Dank, Marc.
Sehr gerne. Muss auch kurzes Schlusswort dazu. Ich arbeitsbedingt höre ich momentan sehr, sehr viel Rasenfunk, also Royal, sehr schnell durchgehört und extrem viele Tribünengespräche nachgeholt. Und da ein Dankeschön an dich. Das erleichtert den Alltag. Schön. Ich wollte das jetzt nicht um 140 Zeichen verpacken, deswegen mache ich es jetzt einfach hier. Und nee, danke für die Einladung.
Ja, hat mich auch sehr gefreut, dass mal wieder geklappt hat. Und an die Hörer da draußen, hört nicht nur den Kurzpass, sondern wenn ihr ihn gut findet, bewertet ihn auch gern bei iTunes. Das würde uns da ein bisschen helfen. Wir rutschen da irgendwie nicht in die neuen Beachtenswert-Kategorie rein.
Wir kennen das Lied. Also Hertha Base findest du, glaube ich, gar nicht in unserem Podcast. Also,
Es ist ein Graus. Und stattdessen hängt irgend so ein WDR 1-Minuten-Podcast mit 10 Rezensionen ständig in der Topbox oben drin. Naja, iTunes, ein eigenes Feld. Aber deswegen, liebe Hörer, brauchen wir da eure Hilfe ein bisschen. Und in dem Sinne, wir hören uns eventuell nach Deutschland gegen Polen. Ich möchte es noch nicht versprechen. Da hängen noch ein paar andere Dinge dran, die ich gerade noch nicht einschätzen kann. Eventuell hören wir uns da und ganz bestimmt hören wir uns aber im Rasenfunk Kurzpass, wenn ihr denn mögt. Und bis dahin wünsche ich euch weiter schöne EM-Spiele. Macht's gut, bleibt sportlich. Ciao.
Das war die Rasenfunk Schlusskonferenz. Wir gehen nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.